Ich fange immer mit dem Körper an. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann können wir so viel coachen, wie wir wollen, hat das sehr kurzfristigen Effekt. Also da ist die Substanz, die wir brauchen, um etwas zu bauen, ist dann nicht da. Und dann gucke ich, und wenn der Körper dann nicht macht, was er sollte, obwohl er könnte, weil alles da ist, dann muss ich schauen, warum ist denn der Architekt, der dann sagt, du musst jetzt das machen, oder der Bauleiter von diesen ganzen Substanzen, warum läuft denn da irgendwas schief? So, und das ist dann Thema eher Psyche und Emotionen.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Dr. Karl Academy Podcasts. Und heute haben wir einen ganz außergewöhnlichen Menschen zu Gast, Tobias Duven. Und er ist nicht nur Heilpraktiker mit eigener Praxis, mit funktioneller Medizin in Düsseldorf, sondern er ist auch Coach und Seminarleiter und bietet noch so viel mehr. Tobias hat sich auf die ganzheitliche Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen spezialisiert und legt dabei ganz großen Wert darauf, die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Patienten zu stabilisieren. Hier ist dann Körper, Geist und Seele gleichermaßen im Fokus, was in dem Fall ganz, ganz wichtig ist, sodass nicht nur Erkrankungen erfolgreich behandelt werden können, sondern dass sie eben auch durch gezielte Maßnahmen möglichst vermieden werden können. Und neben seiner Praxistätigkeit ist er auch als Coach tätig und unterstützt Menschen dabei, ihre körperliche und emotionale Gesundheit zu verbessern und ihr Potenzial vor allen Dingen auch zu heben und zu erkennen als allererstes. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Duisburg-Essen. Und in dieser Episode sprechen wir mit Tobias über seine ganzheitlichen Ansätze in der funktionellen Medizin, die Bedeutung von Coaching für die Gesundheit und wie er Menschen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial zu entfalten. Also freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch mit wertvollen Einblicken in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit. Herzlich willkommen, Tobias Duven.
Ja, vielen Dank. Also so ein cooles Intro habe ich, glaube ich, noch nie bekommen.
Na, siehste, kriegst du alles bei uns. Kriegst du alles bei uns. Tobias, ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, um ein schönes Gespräch zu führen, weil du auch nicht nur ganzheitlich unterwegs bist, sondern du beziehst so viele verschiedene Perspektiven und Ebenen in die Behandlung mit deinen Patienten ein und siehst darüber hinaus eben nicht nur den Patienten, sondern du siehst den Menschen und du siehst damit auch die Blockaden, die er vielleicht auf unterschiedlichen Ebenen hat. Und dazu benutzt du letztendlich ja auch verschiedene Tools. Das heißt, du bist ja jetzt nicht nur klassisch, ich gucke mir das Blutbild an und ich gucke mir vielleicht irgendwie die Symptomatik an und schaue dann, wie die Ursache vielleicht passt, sondern du hast ja eine sehr, ja, große Herangehensweise. Du schaust dir den Menschen auf vielen unterschiedlichen Ebenen an und siehst damit letztendlich auch, was er vielleicht an Paket schon mitbringt, wo man letztendlich vielleicht auch sagen kann, dass das eine Belastung ist, die sich letztendlich auch biochemisch in den Zellen ausprägt. Erzähl doch mal, wie gehst du bei den Menschen vor? Was nimmst du alles wahr? Und vor allen Dingen, was beziehst du tatsächlich auch in deine Behandlung mit ein? Denn auf was ich hinaus will, ist die psychoneuroimmunologische Komponente, die wir alle viel, viel mehr in unsere Behandlung tatsächlich mit einziehen dürfen, gerade in der heutigen Zeit.
Wo soll ich anfangen? Das ist immer die Frage, die ich den Patienten stelle, wenn sie zu mir kommen, ist immer, was wünschen sie sich von mir? Ja, aber ich möchte auch nicht übers Ziel hinausschießen, weil ich glaube, der Mensch ist an sich so komplex, eigentlich relativ einfach, aber trotzdem so komplex, dass man immer eine gute Orientierung braucht, um zu wissen, von welcher Ebene spreche ich jetzt gerade. Also ich unterscheide grob drei Ebenen für mich. Das ist einmal der Körper, wo wir natürlich die reine Biochemie haben. Dann habe ich als zweite Ebene meine Psyche und die Emotionen. Gedanken, Glaubenssätze, teilweise auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, was mich so geprägt hat. Und ich habe eine spirituell-energetische. Es gibt noch, denke ich, ein paar Ebenen mehr, aber um diese drei geht es für mich primär, um das ein bisschen zu vereinfachen, arbeite ich mit diesen. Die interagieren miteinander. Die eine hat ein bisschen mehr Einfluss auf die andere, dafür ist die andere langfristig wichtiger. Das ist, also wie ich sage, in der spirituellen Ebene, in der Energie, ich komme mit einem Auftrag hier, ich habe ein Horoskop, da steht das drin, das hat Goethe schon gesagt, ne? Also der Tag, der du der Welt verliegen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten. Da ist also ein bisschen, der Rahmen ist festgesetzt und deine Aufgabe. Und wir haben eine Seele, die hingekommen ist, das ist zumindest mein Verständnis, um Dinge zu lernen, um Dinge zu erfahren, um Dinge hier durchzumachen. Und die Emotionen und die Psyche, meine Gedanken, die sind ein Werkzeug für mich, das hier zu erfüllen hier unten. Und der Körper ist der Teil, der mir in der materiellen Welt das Zuhause bietet, der aber auch gleichzeitig Projektionsfläche ist, wenn ich etwas nicht tue, wie es gedacht ist, von wem auch immer, oder wenn irgendwas schiefläuft. Nämlich in Form von Krankheiten dann. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Symptom XY, wo fange ich an? Ja, keine Ahnung, Thema Autoimmunerkrankung oder Chronik-Fatigue oder so, da habe ich ja relativ viele Patienten mit. Da kann man natürlich nur auf der körperlichen Ebene gucken, um zu schauen, wie ist das Immunsystem ausgeglichen? Gibt es irgendwie ein Mastzellaktivierungssyndrom? Sind die Mikronährstoffe da? Das reicht aber nicht.
Aha.
Das reicht. Weil warum ist das Immunsystem denn schlecht? Jetzt mal davon ausgegangen, alle Mikronährstoffe sind irgendwie da. Warum funktioniert das denn nicht? Und da sind wir dann eine Ebene darüber. Unter anderem, ne, wenn ich jetzt Stress bekomme, weil ich nicht nach meinen Emotionen lebe, wenn ich nicht meine Bedürfnisse in Erfüllung bringen kann, dann reagiert der Körper mit einer Stressreaktion. Das heißt, es wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol beeinflusst, das wissen wir alle, das Immunsystem massiv. So, und dann habe ich schon eine Dysbalance da drin, die ich irgendwie wieder klarkriegen muss. Die kriege ich aber auf rein körperlicher Ebene nicht hin. Mhm. Langfristig schon gar nicht. Und manchmal auch nicht kurzfristig. Und deswegen ist die Frage immer so, was ist Ihr Wunsch an mich? Und dann versuche ich, dieses komplexe Bild ein bisschen zu verklären und dann einen Weg zu finden und die Ansatzmöglichkeiten darzulegen.
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es auch, den Patienten oftmals die Tür zu öffnen. Ne? Jetzt hat man natürlich eine bestimmte Ausrichtung und durch das digitale Zeitalter und auch die Öffentlichkeitsarbeit hat man natürlich auch schon einen bestimmten Patientenzulauf vielleicht, der beispielsweise sich mit diesen Themen befasst. Aber es kommen ja auch in deine Praxis wahrscheinlich immer wieder Menschen, die sind noch gar nicht so geöffnet, dass sie, sage ich mal, alle Ebenen miteinander verbinden und schon gar nicht wissen, wie Berufung, wieso bin ich hier? Nee, mein Sinn des Lebens liegt jetzt darin, das und das umzusetzen oder das und das sind meine Ziele. Und ich möchte ja halbwegs unbeschadet, sage ich mal, gesund durchs Leben kommen. Aber viel mehr habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Gibt's ja auch immer, ne? Die leben ihren Alltag und fragen so bestimmte Sinnfragen einfach nicht. Die sind in der reinen Funktion, haben vielleicht auch gar keine Zeit, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen oder haben vielleicht auch mal so tiefe Traumata erlebt, ohne es zu wissen, haben das ins Unterbewusstsein geschoben und haben dann auch einen sehr verklärten Blick.
Ja.
Ja. Und da ist es, finde ich, auch wichtig, überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit zu gestalten und diesen Menschen zu zeigen, ja, du hast hier eine Symptomatik. Die kann aber auch tatsächlich aus einer ganz anderen Ebene gespeist sein, weil nämlich bestimmte Emotionen unterdrückt sind, die deinem Immunsystem, deinem Nervensystem eine Irritation hervorrufen. Und deshalb ist genau dieses biologische Sofortprogramm bei dir permanent, aber im Unterbewusstsein aktiv, macht aber in Summe auf der körperlichen Ebene keinen Unterschied.
Genau. Das ist definitiv der Fall, genau.
Und das sind, finde ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die wir gerade in der heutigen Zeit auch einfach nochmal, auch in der Zeit dieser komplexen Krankheitsbilder einfach nochmal anders betrachten dürfen. Was denkst du, der Anteil der Psychoneuroimmunologie heutzutage eigentlich in den Arztpraxen ausmachen müsste?
Naja, mindestens 80%. würde ich schon sagen. Also wenn man ursächlich guckt, ne? Ja, wenn man ursächlich guckt.
Ja, genau, dafür brauchen wir natürlich auch wieder die Zeit, ne? Wir, ja, alle, die funktionell denken, ganzheitlich denken, die ganzen Perspektiven mit einbeziehen, die haben ja letztendlich auch die Ausrichtung und versuchen dann auch im Endeffekt Zeit für den Patienten zu haben, weil ich sag mal, 2 Minuten, um einen Menschen zu erfassen, klar, wir haben natürlich ein Gefühl für den Menschen, wir sehen, was der da mit sich bringt, wir achten auf bestimmte Körperzeichen, aber es geht ja trotzdem nochmal um viel, viel mehr. Und wenn du auch schon gerade sagst, so, du hast eben schön die Schnittmenge angesprochen, man kann ja letztendlich auch ein Blutbild energetisch auswerten. Ne? Bleiben wir mal bei den Mastzellen. Das ist ja ein ganz interessantes Thema in den letzten Jahren gewesen und wird auch immer interessanter für uns Ärzte, egal aus welcher Richtung wir kommen. Aber letztendlich steckt dahinter ja immer ein scharfes Abgrenzungsthema. Aus meiner Deutung. Ja. Dass Menschen, die sich oftmals nicht abgrenzen können oder die beispielsweise auch mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, natürlich immer eine Daueraktivierung dieser Mastzellen haben. Wie siehst du das?
Ich sehe das ähnlich. Ich unterscheide immer zwischen funktional, dysfunktional und authentisch und nicht authentisch oder reaktiv, weil ich glaube, Mastzellenaktivierungssyndrom ist nur die Reaktion, also die überschießende Abgrenzung auf eine nicht intakte, funktionelle, authentische Abgrenzung.
Aha. Mhm.
Ja, weil wie ich bin, Histamin wird dann ausgeschüttet von den Mastzellen, wenn irgendetwas potenziell Gefährliches kommt. In der Situation schon. Aber eigentlich sollte es erst ausgeschüttet werden, wenn tatsächlich etwas, ein Eindringling kommt. Und wenn du natürlich ständig beschossen wirst von allem, weil du gar nicht mehr klarkommst, dann reagierst du auf alles, was nur so ähnlich aussieht. Da draußen, keine Ahnung, du hast jetzt Soldaten an der Grenze oder so, die reagieren, dann schießen die sofort, auch wenn da nur ein Schatten oder irgendein Blatt ist, wenn die so unter Strom stehen. Und so ist das im Körper ja auch. Die Frage ist immer, was trägt alles dazu bei? Ich arbeite auch gerne mit diesem Fassbild und es gibt nicht das eine Fass, sondern es gibt für jedes Thema ein eigenes Fass.
Mhm.
Was ist, warum ist dieses Histaminfass und die Reaktivität dieser Zellen so voll? Sind es Erreger, die aktiv sind? Sind es Gedanken? Sind es nicht intakte Bedürfnisse? Ist es Mikronährstoffe, die nicht stimmen? Nicht intakte Darmwandbarriere? Das sind ja alle Sachen, die man auf dem Schirm haben muss, wenn man wirklich ganzheitlich und ursächlich arbeiten will. Wenn du nur eins übersiehst, kann sein, dass nicht funktioniert. Mhm. Deswegen war mein Anspruch immer für, ich muss alles wissen, was es gibt.
Mhm.
Aber trotzdem, wenn ich dann hier bin, muss ich dem Patienten zuhören. Und das ist eben schon gesagt, diese 2 Minuten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir sagen, psychoneuroimmunologisch ist eine sehr wichtige Ansatzstelle oder die Psyche, also die Bedürfnisse der Menschen wahrzunehmen, dann werden den Menschen oft nicht zugehört. Die hören sich auch selber auch nicht zu. Es sind sehr viele Smalltalk-Gespräche da draußen, es ist sehr viel Oberflächlichkeit. Und alleine, dass du hier sitzt und die Patienten mal eine Stunde oder anderthalb Zeit haben, ist ja schon die erste Tür zur Heilung. Weil die kriegen ihre wichtigsten Grundbedürfnisse. Das wird das Bedürfnis nach, ich werde gehört, nach Bindung, nach Dazugehörigkeit schon mal erfüllt. Das heißt, da hat man einen parasympathischen Effekt. Und das ist ein Oxytocin, was da getriggert wird, was das Cortisol theoretisch senken kann.
Mhm.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann geht man halt ein bisschen mehr ins Thema und guckt, warum ist das denn dieses Stressding so?
Ja, wichtig ist vielleicht auch einfach nochmal die Erkenntnis und daraus natürlich die Selbsterkenntnis. Das heißt, man kann ja letztendlich schon sagen, du machst am Ende nicht nur eine Gesundheitsperspektive, sondern du machst ja auch viel mehr als das, sondern du gehst ja auch ins Coaching. Das heißt, wir müssen dem Patienten ja auch einen Weg aus diesem Kreisverkehr zeigen. Das geht ja nicht nur um gesunde Ernährung und es geht nicht nur um Mikronährstoffe und vielleicht um die Hormonachsen einzustellen und zu gucken, was ist in der Disbalance, wie kriegen wir das körperlich wieder sauber hin, sondern es geht ja auch um das vielleicht toxische Umfeld. Und du hast eben gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt in dieser ganzen Gleichung, dann haben wir nachher kein verändertes Ergebnis. Ja, ich sage letztendlich meinen Patienten immer, wenn ihr neue Ergebnisse wollt, dann muss ein neues Fühlen, ein neues Denken und ein neues Handeln sich einstellen. Dafür muss ich aber erstmal verstehen, was das dysfunktionale Muster dahinter ist. Denn sonst kannst du natürlich Nahrungsergänzungsmittel in dich reinschieben. Du kannst neuromodulative Trigger eliminieren. Du kannst alles sauber aufstellen. Du kannst dich total gesund ernähren. Dann kommst du aber nach Hause und da ist der größte Stressquell da hast du dann deine dysfunktionalen Muster, die dich genau in, sage ich mal, toxischen Partnerschaften halten, in seltsamen Beziehungsausrichtungen mit anderen Menschen oder eben in diesen Stresssituationen, die du vielleicht so gar nicht wahrnimmst, weil du sie dir auch immer wieder selber kreierst, weil du einfach als, ich sag mal, weil der Verstand als Handlungsausrichtung einfach so eine verdeckte Strategie entwickelt hat, die dir im Bewusstsein gar nicht gängig ist. Und genau hier, finde ich, ist es wichtig, wenn man selber als Arzt, sage ich mal, so nicht unterstützen kann, aus der Zeit oder aus der Kompetenz heraus, müssen wir auf jeden Fall, eben wie du das beispielsweise auch machst, das Coaching dahin lenken. Denn sonst kriegen wir aus dieser körperlichen Gesundheit keine mentale Gesundheit. Und wenn die mentale Gesundheit dahinter ja nicht ist, dann ist es schwierig, den Körper auch in eine gesunde, kraftvolle Potenzialebene zu bringen.
Ja.
Wie gehst du vor, wenn du einen Patienten hast? Weil uns hören ja auch viele Therapeuten zu, die vielleicht noch gar nicht so den Fokus dazu haben. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Ich meine, klar, jeder Patient hat natürlich, wie du schon sagst, man darf den Patienten nicht überfahren und gleichzeitig öffnet man mal eine Tür und schaut, ob da was ist. Aber wenn der Patient jetzt offen ist, wie würdest du da vorgehen? Mal so generell einfach.
Also ich erkläre dann schon, dass ich in diesen drei Ebenen denke. Ne, mit der Psyche und den Emotionen kommen die meisten noch mit. Wenn es dann in Richtung Spiritualität und Energie geht, nicht alle. Irgendwann dann schon, wenn sie verstanden haben, dass es noch eine Ebene darüber gibt. Deswegen lasse ich die manchmal so ein bisschen außen vor und beschränke mich auf die beiden unteren und fange immer mit dem Körper an. Ja, ich fange immer mit dem Körper an, weil das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann können wir so viel coachen, wie wir wollen, hat das sehr kurzfristigen Effekt. Also da ist die Substanz, die wir brauchen, um etwas zu bauen, ist dann nicht da. Das heißt, ich gucke mir Mikronährstoffe an, ich gucke mir Aminosäuren an, die ganzen Baustoffe, Fettsäuren und so weiter, die natürlich in das Bild passen. Ne? Und so erkläre ich das auch. Und dann gucke ich, und wenn der Körper dann nicht macht, was er sollte, obwohl er könnte, weil alles da ist, dann muss ich schauen, warum ist denn der Architekt, der dann sagt, du musst jetzt das machen, oder der Bauleiter von diesen ganzen Substanzen, warum läuft denn da irgendwas schief? So, und das ist dann Thema eher Psyche und Emotionen. Was lebst du für ein Leben? Entspricht das dir? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wann ist der Zeitpunkt gewesen, wo du bestimmte Dinge vielleicht verloren hast? Denn deine Leichtigkeit oder deine Fähigkeit, dich abzugrenzen. Das ist ja oft, das sind ja Kleinigkeiten, die ja auch manchmal, die muss ja kein Jahr Therapie machen, um die Sachen wiederzukriegen. Ja, aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ferritin einen sehr niedrigen habe, dann weiß ich, 100 Pro, das geht eigentlich gar nicht anders, dass die Menschen sich nicht gut abgrenzen können. Weil das, was im Blut auf materieller Ebene das Eisen macht, ne, den ersten Verteidigungswall mit organisieren, das ist auf energetischer Ebene eben emotional, dann kann ich auch nicht gut mit anderen Menschen, die sich auf mich stürzen, umgehen. Geht nicht. Geht nicht.
Ja, aber das ist ja genau das Spannende, ja. Und das gibt uns ja so viel mehr Informationen, wenn wir denn einfach auch mal übergeordnet schauen. Und eben nicht nur, sag ich mal, rein basisorientiert, schulmedizinisch, okay, das ist der Wert, das ist die Ampel dazu, oh ja, passt, passt nicht. Sondern dass wir einfach auch noch mal mehr einbeziehen, was dieser Mensch und nicht nur der Patient, was dieser Mensch einfach mit sich bringt. Und gerade das ist ja auch dieses Spannende, was die Emotionen dann letztendlich in uns triggern. Oder wir haben Faszien, ja, oder die Zähne sind letztendlich auch Traumaspeicher. Und wenn ich zum Beispiel so ein OPG lese oder ein Röntgenbild sehe, dann sehe ich natürlich, was bei dem Menschen ist. So wie du, wenn du jetzt jemanden ins Gesicht guckst, dann sagst du, okay, da habe ich so verschiedene Sinne, pathophysiologisch oder eben auch aus der, sage ich mal, Gesichtslesekunst kann ich aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin oder wie auch immer viele verschiedene Aspekte sehen, die mir nochmal zusätzlich zeigen, was mit diesem Menschen vielleicht ist und was das Leben ihn gezeichnet hat. Auch das sieht man ja im Gesicht, ja, oder bestimmte Merkmale stärken als auch Schwächen. Aber du kannst halt da noch so viel mehr sehen. Und das ist zum Beispiel immer wieder für meine Patienten dann verblüffend, wenn ich bestimmte Themen kombiniere und dann Aussagen treffe, wo sie nicht oder wo sie ganz genau wissen, das kann ich nicht wissen. Aber trotzdem zeigt es mir der Körper. die Energie kann ausgelesen werden, der Mensch öffnet sich und genau das ist ja auch das, was du eben sagtest, das ist schon das Heilsame und selbst wenn es die Erstuntersuchung ist, dass ein Mensch erkannt wird in seinen Themen und dass er dann eine Möglichkeit bekommt, hier wirklich auszusteigen. Wie stark würdest du die spirituelle Ebene damit einbeziehen oder was denkst du? Es gibt ja das Klinghardtsche Modell, ja, und da ist die Spitze ja die spirituelle Ebene. Und er sagt ja auch, wenn wir oben ansetzen, dann marschiert das von unten durch. Wenn wir aber von unten die unterschiedlichen Ebenen betrachten, dann haben wir natürlich immer einen Stopp. Ja. Das heißt, wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Ich kenne das Modell nicht tatsächlich, aber es macht durchaus Sinn. Weil ich erkläre das immer so, wenn ich einen, sagen wir, ich habe irgendein körperliches Problem, aber die Ursache dafür ist in einer anderen Ebene. Dann kann ich zwar auf der körperlichen Ebene die körperlichen Symptome damit beseitigen, aber ich habe das Problem immer noch nicht beseitigt, weil das ist ja die Ebene darüber. Mhm. Und das heißt, es wird dann irgendwann wiederkommen, an einer anderen Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt, weil es nicht geheilt ist. Wenn ich aber die Ebene darüber klar kriege, dann reagiert der Körper automatisch, weil der von der Ebene darüber abhängig ist. Das heißt, wenn ich meine Glaubenssätze hinterfrage, meine Erfahrungen in meinem Leben und die Emotionen mit den Bedürfnissen abgleiche, dann kann ich ja meinen Stress senken. Und das hat ja sofort körperliche Auswirkungen. Mhm. Ich habe auch eine Interaktion, aber von der körperlichen Ebene auch nach oben. Aber ich glaube nur bis zu der nächsten, nicht bis zur spirituellen. Also der Körper hat auf meine Spiritualität wenig Einfluss, bis gar nicht, glaube ich, wenn man dieses 3-Stufen-Modell nimmt. Es gibt halt mehr, aber um der Einfachheit halber bleiben wir bei den 3. Ja, ich habe natürlich, wenn ich meinen Körper in klar kriege und ich senke biochemisch meinen Adrenalinspiegel vielleicht oder gucke, dass mein Serotonin besser funktioniert, dann habe ich natürlich auch andere Gedanken und andere Stimmungen und damit andere Emotionen. Das kann ich auch beeinflussen. Aber die Frage ist, was war zuerst da und wo habe ich mehr Einflussmöglichkeiten? Eigentlich dann auf der energetischen, also mehr energetischen, also auf der emotionalen Ganzheit, auf der emotionalen, psychischen, weil Energie ist schneller änderbar als Materie. Ne, wenn ich einen körperlichen Umbauprozess habe, keine Ahnung, Karzinom oder so, das dauert ein paar Tage, ein paar Stunden. Ein Gedanke oder eine Emotion kann innerhalb von einer Bruchteil einer Sekunde sich verändern. Ne, das ist die Trägheit der Materie, steht ein bisschen gegenüber der Flexibilität der Energie. Und je weiter ich nach oben komme, umso mehr schneller veränderbar ist das.
Und genau dafür brauchen wir ja dann auch die Erkenntnis. Ne? Und ich meine, wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, wo immer mehr diese spirituelle Komponente auch Einzug hält. Ne? Nicht nur im Alltag, sondern letztendlich auch in verschiedenen Therapieformen, im Coaching und so weiter. Und egal, ob du die Numerologie dir anschaust, das Human Design hat übrigens eine wahnsinnig große Renaissance bekommen, genauso wie die westliche Astrologie, wie die vedische Astrologie, die Gesichtslesekunst, was haben wir noch? Numerologie habe ich schon gesagt. Also letztendlich, es gibt so viele, ja, das auch, es gibt so viele, oder Energiearbeit generell, ja, Schamanismus, auch ganz wichtig. Also es gibt so viele verschiedene Tools und Perspektiven und letztendlich gucken sie sich alle immer aus unterschiedlichen Richtungen die Themen an. Aber wenn du mal so mehrere Sachen abgeglichen hast, landen sie ja eigentlich immer in einem Punkt.
Ja.
Und das kann man sich grundsätzlich ja zu Nutzen machen, um nicht nur besser sich selbst zu verstehen. Also Human Design zeigt dir zum Beispiel deinen Bauplan. Ja, die Numerologie zeigt dir deinen Seelenplan. Mit was bin ich hier in die Inkarnation eingestiegen? Was habe ich für Herausforderungen? Wie kann ich, sage ich mal, die Punkte angehen? Ja, wie kann ich Energien, jeder denkt ja immer, es gibt nur gute und schlechte Energien, aber letztendlich kannst du die Energie, und das kennt man ja vielleicht auch von den Gedanken, wir können positive, wir können negative Gedanken lesen, wir können im Endeffekt eine Energie aktiv, passiv oder harmonisierend leben. Und das spiegelt sich natürlich auch in unserem Körper. Und wenn wir uns diese Sachen zu Nutzen machen, oder die Rückführung ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Thematik, weil ich will auf diesen Punkt hinaus, das sind ja alles spirituell-geistige Themen, die, sage ich mal, feinstofflicher Art vielleicht dann sind. Aber wir brauchen ja jetzt den Match im Hier und Jetzt. Ja, weil ich es immer wieder erlebe, dass dann Menschen kommen, ja, ich habe diese Themata, weil, keine Ahnung, in der 7. Ahnenreihe ist das und das passiert und das sind jetzt die Auswirkungen, das ist mein Karma und das muss ich jetzt so annehmen. Da denke ich mir jedes Mal, ja, das ist ja eine interessante Information und das ist auch mit Sicherheit gut, dass wir das jetzt wissen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe, Dinge zu ertragen. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Match in der Behandlung hin, dass wir aus dem Geistigen ins Körperliche kommen und dass wir uns in einer Mitte treffen. Denn oftmals stelle ich fest, dass die Patienten dann teilweise auch zu sehr in diese Vergeistigung gehen. Und das ist es ja auch nicht. Wir brauchen ja die Verbindung zwischen beiden Elementen, damit wir unsere Energie hier leben können.
Genau, und ich mache das immer abwechselnd, das erkläre ich denen auch, weil ich habe zwei Beine zum Laufen. Ich kann auf einem Bein hüpfen, ist sehr anstrengend und ist sehr instabil. Ich komme noch voran, aber es ist A, nicht so schnell. Wenn ich aber das eine Bein nehme und dann das andere und dann wieder das andere und wieder das andere, je nachdem, wie lange das halt eben für sich braucht, dann komme ich halt stabil vorwärts. Und im optimalen Fall habe ich drei. Drei ist die göttliche Zahl, wenn man so will. Warum? Weil es absolut ist. So ein Bein mit drei Tischen, da wackelt nicht. Egal, ob stehst du auf eine Schräg oder nicht, da wackelt nie. Mhm. Mit zwei geht's gar nicht. Mit vier wackelt's, wenn du Pech hast. Das kennen wir alle aus dem Restaurant, wo wir dann die Bierdeckel drunter stopfen. Aber mit drei passiert das nicht. Deswegen, wenn ich diese drei dabei habe, dann ist ein System wieder stabil. Oder noch stabiler. Aber zwei brauche ich halt schon, um voranzukommen. Mhm. Diesen Match versuche ich dann, ich versuche es auch darzuklicken, darzustellen und die meisten verstehen das dann schon.
Also du arbeitest quasi die körperliche Ebene aus und schaust, was ist da in Disbalance, wo können wir auffüllen, wo können wir letztendlich extra intrazelluläre Erreger, meinetwegen Mundbereich, also diese manifesten Sachen, wo können wir ansetzen, wo müssen wir im Prinzip die Strategie darauf setzen, dass das aufgeräumt wird, damit der Patient vielleicht auch das Gefühl hat, okay, hier tut sich was, hier kriege ich dann auch wieder körperlich mehr Kraft, damit ich auch Energie bereitstelle, damit ich überhaupt auch lösungsorientiert denken kann. Ja, weil dafür muss ja im Prinzip auch Energie bereitstehen, damit wir überhaupt in die Feinstofflichkeit kommen. Ja, also gibt ja auch die Chakrenlehre, die habe ich eben noch vergessen, um das noch allgemein hinbeizuführen. Wir haben untere Chakren, wir haben obere Chakren. Und letztendlich muss das im Ausgleich sein, damit wir nicht nur befreien können, sondern damit wir auch eben manifestieren können. Also damit die Energie, will ich damit sagen, fließt. Ja, und wenn irgendwo die Blockaden sind, dann ist genau das eben das Problem. Wie gehst du dann als nächsten Schritt vor? Machst du dann direkt das Coaching oder wie kommst du an die Themen ran? Der eine macht mit Kinesiologie vielleicht, wie machst du das?
Ja, da ich ja sehr ungeduldiger Mensch bin, passiert das im Erstgespräch schon. Mhm. Na, ich bin vielleicht auch nicht für jeden etwas. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Also ich will auch gar nicht jeden Patienten haben, weil das passt manchmal auch nicht. Ich bin einfach der Falsche dann. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig und ich sage schon relativ direkt, ich habe einen relativ ausführlichen Anamnesebogen, was ich daraus sehe. Was miteinander interagiert. Ja, wo einfach Folgen entstehen draus. Ich finde, meine Aufgabe ist, eine Klarheit zu schaffen. Die Menschen brauchen eine Orientierung, weil ich kann denen nicht helfen. Ich kann denen eine Orientierung geben und eine Klarheit und die können den Weg für sich erkennen und eine Entscheidung treffen, dann zu laufen oder eben auch nicht zu laufen. Aber wer bin ich, dass ich die Menschen gesund machen will? Das geht doch gar nicht. Und dann, das Coaching beginnt eigentlich schon, indem ich über die körperlichen Strukturen sehe ich ja auch die emotionalen Sachen. Ich sehe ja die Grundbedürfnisse, sind die erfüllt, sind die nicht erfüllt. Dann weiß ich, was daraus für eine biochemische Antwort kommt. Und ich weiß, was das mit welchen Emotionen damit verknüpft und verkoppelt sind. Ne, ich vermische das natürlich, all das, was ich weiß. Ne, ich gucke den Menschen ins Gesicht, ich sehe das, was angeboren ist, was da mit der Körper präsentiert. Dann frage ich auch, leben Sie das? Machen Sie das? Sind Sie so und so? Ich hatte eben zum Beispiel eine Patientin, die ja einen Lockenschopf und hat halt jetzt Krebs bekommen und hat sagt, ja, in ihrem ersten Leben, 20 Jahre, ging es ja nicht so gut. Was haben sie denn gemacht? Ja, sie sind Verwaltungsangestellte gewesen. Sag ich, ja, ist mit dem Locken schwierig, ne? Weil da bist du ja sehr eigensinnig und kreativ und so, da bist du im Verwaltungsapparat Deutschland, ist vielleicht nicht so gut für deine Energie. Aber das wissen die wenigsten Menschen auch nicht. Das ist sinnhaft, das ist gut, das ist sicher vor allen Dingen, ja. Grundbedürfnis von uns. Wir machen viel für die Sicherheit. Mhm. und vergessen uns dabei aber letzten Endes. Wir vergessen dabei zu leben.
Mhm.
Und das versuche ich schon innerhalb des ersten Gespräches klarzumachen. Weil es eben eine massive Auswirkung auf das Immunsystem hat. Ja, wenn ich jetzt mal das TH1, TH2-System nehme und ich sage, TH1 ist so das angeborene Immunsystem, das TH2 ist das erworbene Immunsystem. Was haben die meisten Menschen? Mindestens mal TH1-Schwäche. Ob es direkt eine TH2-Dominanz oder ein Shift ist, das ist nicht unbedingt. Aber die haben eine TH1-Schwäche. Das heißt, die leben nicht das, wofür sie hier sind, sondern das, was aus ihnen gemacht wurde oder was sie denken, was gut für sie ist. Aber der Körper zeigt es doch. Das Immunsystem, das sagt doch schon, du machst nicht das, was du sollst.
Mhm. Ja, sehr schön erklärt. Und da sind wir ja wieder bei diesem Thema der Emotionen und bei den Instinkten. Die Instinkte kommunizieren über die Emotionen. Und wenn ich, sage ich mal, das Gefühl habe, wenn ich da jetzt nicht mitmache bei diesem ganzen Spiel, also Thema Stamm, ja, Urfamilie, die haben uns letztendlich durch die Kindheit irgendwo in eine bestimmte Richtung gebracht. Das heißt, wenn ich da nicht mitgezogen habe, habe ich Angst, ausgegrenzt zu werden. Ne? Kommen ja schon auch so Kampf-Flucht-Reflexe hervor. Was? Das heißt, da gibt es ja schon die ersten eingefrorenen Emotionen. Ich meine, man sagt immer so lapidar, ja, liegt alles in der Kindheit. Ja, aber das sind halt unsere prägenden Phasen und das sind meistens die Strategien, die nachher 95% der Menschen negativ dysfunktional bespielen. Und dann wundern sich Menschen, die chronisch krank sind, dass sie aus ihrem Kreisverkehr nicht rauskommen. Ja. Und ich weiß nicht, wie. Ja, Entschuldigung, erzähl. Ja,
das ist ja das Interessante. Die möchten dann, die haben eine körperliche Erkrankung primär und möchten das auf der körperlichen Ebene behandelt haben. Aber der Körper und das Immunsystem ist ja nur deswegen auffällig geworden, weil irgendeine Energielinie, eine Grenze unterschritten wurde, die ja durch das Muster, was ich energetisch quasi immer aufrecht erhalte, weil das der Ist-Zustand, das hat mir irgendwann mal geholfen, also glaubt das System, dass es auch weiterhin so bleibt. Es ist aber dysfunktional und gegen meine Energie. Das funktioniert nur so lange, wie die Materie das kompensieren kann. Irgendwann kann sie das nicht mehr und dann wird es eine Krankheit. Und das bringt nichts, das nur auf der kompensatorischen, körperlichen, materiellen Ebene zu stabilisieren oder zu heilen, ohne dass ich die ursächliche Ebene mit, weil dann kommt es irgendwann wieder. Und zwar nicht in derselben Intensität, sondern meistens schlimmer.
Mhm. Ja, die Menschen lernen entweder ja über Bewusstsein, indem sie was lesen, Impulse bekommen. Das sind aber die wenigsten, wenn wir mal ehrlich sind. Oder eben über Schmerz und über Krankheit. Und nicht selten ist es so, wenn man dann eine schlimme Diagnose bekommt, also sprich Krebs, dann auf einmal ist man bereit, alles zu ändern.
Ja.
Oder es gibt natürlich auch das Gegenteil, die dann noch weiter resignieren und eigentlich schon, um es mal energetisch zu sagen, exkarnieren, weil das Thema dann durch ist.
Ja.
Ja? Das ist dann eine bestimmte Exit-Strategie auf einer anderen Ebene, weil man einfach sagt, ich will nicht mehr.
Ja.
Ja? Und das ist ehrlich gesagt ja das Traurige, dass in unserer Medizin viel zu wenig Fokus genau darauf gelegt wird. Und wir haben ja heute eine Zeit, ich meine, viele wundern sich immer, warum haben wir jetzt eine Zeit, wo diese ganzen psychoemotionalen Krankheiten so auf dem Vormarsch sind? Warum sind die Menschen so am Anschlag? Warum haben die diese chronischen Erkrankungen? Das eine spielt ja mit dem anderen, aus meiner Sicht. Auf der einen Seite haben wir eine Zeit, wo wir sehr offen sind, wo vieles angestoßen wird, wo vieles auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ja, siehe Spiritualität, also vor ein paar hundert Jahren wären wir beide definitiv noch auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und oder hätten bestimmte Sachen nicht öffentlich aussprechen können oder wären als, was weiß ich, verteufelt worden, gefedert, durchs Dorf getrieben worden. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Heute können wir ja offen mit diesen Erkenntnissen umgehen und kommen eigentlich wieder auf die Aspekte der Medizin von vor 4.000 oder 5.000 Jahren zurück oder noch länger, wo wir sagen, wenn wir zur Mitte zurück wollen, müssen wir eben auch Körper, Geist und Seele mit einbeziehen. Und in den vergangenen Zeiten war das gang und gäbe, dass man in den mystischen Schulen entsprechend ausgebildet wurde oder dass man eben auch viel mehr über die verschiedenen Einflussmöglichkeiten gehört hat. Nicht nur epigenetisch, sondern beispielsweise auch kosmisch, universell.
Ja.
Ja. Und das sind im Endeffekt Frequenzen, ja.
Genau. Du sprichst gerade nochmal die Frequenzen. Zwei Sachen will ich sagen. Einmal die Frequenzen. Diese physikalischen Therapieformen sind ja gerade sehr im Kommen. Aha. Das ist nichts anderes als Frequenzen. Ob in Form von Licht, also Laser oder Töne, Musik. Das kommt ja gerade alles erst. Das heißt, wir gehen eher in diese feinstoffliche, von der stofflichen weg, eher in die frequenzielle, nicht fassbare zurück. Dieses Thema mit dem Kosmischen, ja, dass ja viele, wenn dann komme ich mit dem Horoskop an oder sage, oh, hier Vollmond, Neumond und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, da steigen ja meistens die Männer schon aus. Dann sage ich, aber erklären Sie mir eins, wenn der Mond Einfluss auf das Wasser in Form von Ebbe und Flut auf die Gezeiten auf der Erde hat und das auch nachweislich in Bäumen so ist, also Adhäsionskräfte und das Wassergehalt in Bäumen, im Holz, das kann man ja wissenschaftlich beweisen, und der Mensch zu 70% aus Wasser besteht, wieso hat der dann der Mensch keinen Einfluss vom Mond zu erwarten? Das geht doch gar nicht. Ja? Und dann verstehen es viele und ich sage, der Mond ist nur eins von diesen Zeichen, von den Körpern da oben. Da gibt es noch ein paar andere. Bei denen ist das ganz genauso. Wir haben nur gerade noch zu viel Verstand, dass wir uns dagegen wehren, aber der Einfluss bleibt sowieso. Wir müssen uns nicht einbilden, dass wir dagegen was machen können.
Ja, wir müssen uns vor allen Dingen auch mal gewahr werden, dass wir eben nicht alles erklären können. Wir kommen natürlich aus dem Aufklärungsalter. Ja, wir waren ja schon mal so weit. Dann kam aber jemand und sagte, nein, in der Aufklärung, da muss jetzt alles beweisbar sein. Ansonsten bist du ein Ketzer. So, das hat sich ja über Jahrtausende, will ich jetzt nicht sagen, aber über Jahrhunderte hat es sich eingeprägt, dass wir alles beweisen müssen. Und unser Verstand mittlerweile so groß ist, dass diese leichte feinstoffliche Energie, und wir gehen ja übrigens auch jetzt in ein viel feinstofflicheres Zeitalter, in ein sogenanntes Luftzeitalter über. Das heißt, wir müssen viel feinstofflicher werden. Die Energie muss sich drehen, damit wir auch nicht zum Fremdkörper auf diesem Planeten werden. Das verstehen nämlich auch die wenigsten. Wir haben nun mal Zyklen. Die Zeit ist nicht linear, auch wenn wir sie linear beschreiben, damit wir sie besser greifen können. Am Ende haben wir einen Zyklus, der ist in der Frau manifestiert. Jede Frau kennt ihren Zyklus mehr oder weniger, aber die wenigsten leben doch nach dem Zyklus.
Wir Männer kennen ja auch.
Ja, aber den wenigsten ist es tatsächlich so präsent, dass sie jetzt sagen würden, naja, ich habe einen Zyklus. Ja?
Wir kennen also, den der Frau.
Ja, zumindest mal bildet ihr euch manchmal ein, ihn zu kennen. Ja, nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir hier auch wieder, sage ich mal, einem Feld Raum verschaffen, wo wir einfach sagen, wir wissen das noch nicht. Wir wissen zwar, es ist da, irgendwie geht es, aber wir können es gerade nicht erklären. Und ich finde es immer so spannend, so technische Sachen, WLAN oder irgendwelche anderen Frequenzen oder irgendwelches Hightech. Ja, das wird alles anerkannt. Ja, da weiß ja auch keiner. Da schwirrt irgendwie was hier durch die Gegend und keine Ahnung, wir können es nicht sehen. Aber am Ende des Tages leuchtet irgendwas da hinten. Also wie kommt das jetzt, obwohl keine Stromleitung liegt, wie kommt das jetzt von A nach B? Aber bei diesen Sachen wie Bioresonanz, Laser, Frequenzakkorde in der Immunsymbiose, das sind alles so Sachen, die werden in Frage gestellt und dann ganz schnell auf diese, sage ich mal, doch sehr unseriöse Art und Weise vermittelt. Also zumindest mal von diesen, sage ich mal, alten manifesten Tieren der Medizin, die aus meiner Sicht so dinosaurierhaft sind, dass sie eigentlich nur aussterben können, weil sie eben nicht zeitgemäß sind.
Werden sie auch. Das muss man ja ganz klar sagen. Wenn wir in dieses Zeitalter gehen, wir sind ja gerade noch in so einer Übergangszeit, das kann man sich ja vorstellen, es wird ein Frequenzfeld, was innerhalb ein Leben möglich macht. Und alles, was nicht dieser Frequenz, ist wie mit den Genen. Du hast ein bisschen plus, minus, oben epigenetische Faktoren, die den Genpool ein bisschen erweitern. Und so ist das mit dem Frequenzfeld auch. Aber alle, die der Hauptfrequenz nicht entsprechen, die werden aussortiert. Mhm. Das ist einfach die Natur. Oder nicht auf der Erde die Natur, sondern nochmal eine Nummer da drüber. Und ja, ich mache mich demütig und mache mich ehrfürchtig, eigentlich zu wissen, dass ich gar kein Mitspracherecht habe, was hier funktioniert. Ich kann allenfalls entscheiden, wie ich damit umgehe, ob ich mich dem annehme oder ob ich dagegen wehre. Aber zu entscheiden, ob ich hier bleibe oder nicht, da stecke ich nicht drin.
Ja, grundsätzlich gebe ich dir da absolut recht. Und gleichzeitig kann ich aber mit meiner positiven Ausrichtung versuchen, dieses Leben so optimal wie möglich für mich zu leben. Und ich habe gestern einen ganz, ganz schönen Spruch gehört. Das war tatsächlich in einer Kindersendung, die meine Kinder sich angeschaut haben. Ja, auch die dürfen mal Fernsehen gucken. Aber da hieß es erstens mal, sei einfach du selbst, weil alle anderen gibt es ja schon. Ja, das ist ja schon Punkt eins, wo viele versuchen, ich möchte aber so sein wie oder ich muss so sein wie, damit ich hier entspreche. Ne? Schönheitsideal ist so ein ganz großes Thema. Und der zweite Punkt war so sinngemäß der, dass man, sage ich mal, einem Vorbild hinterhergeeifert ist. Und wenn man dann oben an der Himmelstür steht, dann wird Gott oder wer auch immer, an wen man auch immer glaubt, Spirit, wie auch immer, wie man ihn bezeichnet, nicht sagen, ja Mensch, du warst ja nicht so wie der und der, sondern dann wirst du ja eher gefragt werden, warum bist du nicht einfach du selbst gewesen und hast das Beste aus dir herausgeholt? Und da sehe ich tatsächlich, oder wir sehen ja jetzt natürlich auch die Krankheitsbilder unserer Patienten, aber da sehe ich halt teilweise wirklich diesen größten Gap, dass die Menschen so sehr damit beschäftigt sind, in irgendeiner Form angepasst zu sein, weil sie nicht den Mut haben, sie selbst zu sein. Und da kannst du eigentlich nur biochemisch verlieren.
Das ist Ende der Kette, die Biochemie.
Und das ist, ehrlich gesagt, finde ich, ist das sehr, sehr traurig, ne? Dass auch, und ich meine, selbst auf Instagram, wenn ich manchmal die Kommentare lese, wie dann Menschen, die sich in irgendeine, sage ich mal, Pseudoform mit Pseudobild in irgendwas reinschmeißen, um dann Hass und Hetze zu verbreiten, dann frage ich mich immer, was ist denn das? Wie kann man denn so agieren? Oder gleichzeitig halt auch in die andere Richtung. Das ist, wenn du nicht authentisch bist, dann werden dir das deine Zellen irgendwann zeigen und dann hast du eben deine chronischen Erkrankungen oder dann hast du eben beispielsweise deine Zellentartung. Kommen dann noch ein paar neuromodulative Trigger dazu, epigenetische Einflüsse. Also ich meine, du sagtest ja eben, wir haben verschiedene Fässer. Also wir können das ja wie Klappkarten runterfahren lassen. Das ist ja unermesslich, was da alles zusammenkommt und was diesen Menschen dann tatsächlich bespielt. Und was dann auch an Emotionen da wirklich tief im Inneren gespeichert ist und wo leider kein Potenzial gelebt wird.
Richtig, und die wenigsten Menschen kennen ja ihre Emotionen. Das haben ja gute Studien gezeigt. Die wenigsten können sagen, mir geht's gut, mir geht's schlecht. Und dann können sie vielleicht sagen, ich bin wütend. Aber die Abstufung von Wut kennen sie schon nicht. Und die genauer, die brauchst du aber, um das regulieren zu können. Ja, dieser soziale Aufwärtsvergleich, ne, soziale Medien bei Instagram, du siehst ja nur geile Sachen, da denkst du, ey, hab ich nicht, will ich haben. Dadurch entsteht ja Druck und das Selbstbewusstsein sinkt. Also Selbstbewusstsein im Sinne von Selbstwert. Das macht was mit der Gesellschaft irgendwann. Damit sind Emotionen verknüpft. Die Auswirkungen, wenn ich die nicht lebe und die Bedürfnisse, die dahinterstehen, nicht sehe, dann werde ich krank.
Psychisch ja, vor allen Dingen. Ja. Und vor allen Dingen kreieren wir uns natürlich auch immer, sage ich mal, ein solches Konstrukt, wo wir auch nicht nur in diesem chronischen Thema, also Gasbremse, letztendlich gefangen bleiben. Ne? Das sehen wir ja dann auch wirklich in den Blutwerten oder eben in den verschiedenen Parametern, die man so auch wirklich manifest untersuchen kann. Man sieht es aber auch interessanterweise, dass sich ein chronisch kranker Mensch auch in seiner Partnerschaft oder in seinem Beziehungsumfeld und dazu gehören vielleicht dann auch die Eltern oder Freunde und so weiter, sich auch immer eine Situation kreiert, wo sie wirklich nicht rauskommen wollen. Also das heißt, es gibt immer so ein, ich sag jetzt mal böse formuliert, Täter-Opfer-Spiel.
Ja.
Aber es gibt letztendlich immer Menschen, die genau diese chronische Erkrankung manifestieren und erhalten, weil derjenige sie ja vielleicht auch erhalten will, weil vielleicht die chronische Erkrankung ja unter Umständen auch ein Schutzmechanismus ist. Ja. Ja? Sag mal, du hast ja eben das Wort Wut angesprochen oder Resignation wäre vielleicht auch noch ganz interessant. An welchen Blutwerten machst du das fest? Also klar, wir haben natürlich Wut, Entzündung, Feuer und so weiter. Ja, aber hast du noch
Adrenalin zum Beispiel, Histamin? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Histamin-Thema habe, ne? Und ich sehe, dass derjenige nicht das lebt, was auch die Wut nicht rauslebt, der Körper zeigt es doch. Der Körper ist auf Kampf gepolt, also lebt das doch. Oder kriegt die Themen in den Griff, die die Kampfbereitschaft auslösen. Das muss aber hier passieren. Da hat mein Körper wenig zu tun. Ich erinnere mich an eine Patientin, die wirklich, der es nicht gut ging, wirklich nicht gut. Die zu Kliniken in ganz Deutschland gefahren ist, weil die ein Mastzellenaktivierungssyndrom hatte, der wir einfach mal Tinder installiert haben. Und auf einmal ging das alles. Die konnte wieder alles essen, der ging's gut. Ja, alleine das ist schon, weil einfach ein Bedürfnis nicht gesehen wurde, dass jetzt die langfristige, gut beste Lösung war, steht auf einem anderen Blatt. Ja, aber sie hat erstmal wieder Kontakt zu anderen Menschen bekommen. Dann ist ihr ein anderes Muster gefallen, aber erstmal ging es ihr gut. Also du siehst, dass wenn die Bedürfnisse da sind, bei Histamin ganz klassisch. Ganz klassisch.
Könnte man ja eigentlich so formulieren, dass Menschen mit einer überschießenden Histaminreaktion vielleicht auch implodieren, statt dass sie explodieren.
Richtig.
Ja? Choleriker haben wahrscheinlich selten ein Histaminproblem. Die haben vielleicht andere Thematiken. Die haben Bluthochdruck von mir aus, können den Druck nicht regulieren. Aber ein Histaminproblem werden die eher weniger haben, ne?
Ja. Ja. Gallenstein ist das Gleiche. Ne? Die Leber produziert die Galle. So, wenn die Leber ist aber Wut, wenn ich die Wut nicht in Bewegung kriege, also nach außen bringe, wenn sie da ist, das ist wie die Galle, dann bleibt die drin. Dann konzentriert die sich auf und bildet Steine. Dann geht's nach innen. Wenn es da ist und es geht nicht nach außen, dann geht's nur nach innen. Es muss irgendwo hin. Ja, wie bei der Trauer ist es das Gleiche. Trauer blockiert halt maximal. Ja, ob das der Knoten hier festsetzt oder ich nicht richtig atmen kann oder mein Darm irgendwie nicht macht, weil ich kriege Verstopfung.
Ja, genau, dieses Magen-Darm-Thema ist natürlich auch in den letzten Jahren, finde ich, zunehmend mehr intensiviert. Denn viele Menschen, gut, jetzt sind wir vielleicht auch Brennpunktpraxen, was das angeht, aber meine Patienten haben alle, fast ausnahmslos alle, in irgendeiner Form ein Darmthema. Mal mehr, mal weniger intensiv, aber alle haben natürlich immer entsprechende Emotionen, die dann da auch festsitzen. Ja, und da geht es jetzt nicht nur um, sage ich mal, ich halte fest und kann nicht loslassen, sondern da gibt es natürlich auch viele, viele andere Themen. Und da kommen wir schon zum nächsten. Wenn man nicht loslassen kann, kann man auch schlecht entgiften. Und dann soll man toxische Sachen loslassen. Und das ist ja dann auch meistens das Schwierige. Du kannst keine neuen Ergebnisse erzielen, wenn du den Nährboden nicht änderst. Und dazu gehört es manchmal auch einfach, dieses private Umfeld mal zu hinterfragen, Muster zu hinterfragen, Lifestyle zu hinterfragen. Wozu dient es mir das? Punkt, Punkt, Punkt. Du hast, um da mal auf einen ganz anderen Zweig, mal aus der Praxis rauszukommen, du bist ja auch Dozent und hast sehr interessante Seminare, die du da begleitest und lehrst. Und da hast du ja auch gerade zu dieser Potenzialentfaltung ein Seminar, was 12 Keys genau. heißt, ja, in Form der Mind Elevation. Erklär doch bitte mal, was hat das auf sich? Was heißt hier in dem Fall Potenzialentfaltung? Und wenn ich jetzt so 12 Schlüssel lese, dann gehe ich davon aus, dass es so ein vielleicht ein Stufenprogramm oder ein Zyklus ist, der immer wieder irgendwo uns in die nächste Ebene bringt und uns dann vielleicht die Türen aufschließt.
Genau, also das heißt the 12 Keys, also 12 Schlüssel zur emotionalen Intelligenz, weil ich halt glaube, dass die emotionale Intelligenz neben der kognitiven Intelligenz uns in den nächsten Zeiten sehr viel weiterbringen wird, weil KI kann besser kognitive Intelligenz als wir irgendwann, zumindest bei den meisten Prozessen, aber Emotionen können die nicht oder haben sie zumindest nicht und die haben auch keine Bedürfnisse. Die kann man denen zwar antrainieren, aber sie spüren sie trotzdem nicht, weil es bleibt einfach ein Rechner. Und wir Menschen sind aber anders angelegt. Das heißt, wir haben diese Bedürfnisse und wir haben auch diese Emotionen. Und was die meisten Menschen aber mittlerweile nicht mehr haben, ist ein Verständnis dafür. Mal von der Wahrnehmung abgesehen. Und wir haben in diesem Kurs versucht, die 12 Primäremotionen, die uns Menschen am Überleben im Alltag begleiten, mal aufzuschlüsseln und die sozusagen als Schlüssel fertig zu machen, damit wir, weil es Zeichen für uns sind, für unsere nicht erfüllten oder erfüllten Bedürfnisse, unser Leben einfacher zu machen. Das heißt, wenn ich Wut empfinde, dann habe ich irgendwo ein Zielhindernis oder eine Ungerechtigkeit erfahren. Und das aber nur deshalb, weil ich mich gerade ohnmächtig fühle oder nicht wirksam. Nur dann kriege ich Wut. Und das zu verstehen und dann Muster zu erkennen in meinem Leben, die können mir viel Stress ersparen. Die können viel Potenzial freisetzen, was nicht freigesetzt werden kann, wenn ich das System nicht verstehe, wenn ich die Emotionen oder die Zeichen, die sich mir in meinem Leben bieten, nicht lese und verstehen kann. Es hört sich ein bisschen paradox an, Emotionen verstehen, aber es ist auch dieser Ping-Pong-Effekt mit diesen zwei Beinen. Ja, ich nehme die wahr, ich verstehe sie und das zusammen macht eine Integration in meinem Leben möglich. Nur das eine, nur das Erleben? Nein. Nur das Verstehen? Auch nicht. Ich brauche beides, um es integrieren zu können, um es mir bewusst zu machen, denn nur das, was mir bewusst ist, kann ich verändern aktiv. Die meisten Menschen laufen auf Autopilot. Die wissen, kennen sie ihre emotionalen Muster nicht. Die kennen auch nicht ihre Grundbedürfnisse, die auch biochemisch angelegt sind, die in Familiensystemen gekommen sind, die ihre Glaubenssätze kreieren, ihre Werte, die ihre Emotionen bedingen. Und letzten Endes, jede Entscheidung und jedes Verhalten von uns ist emotional intendiert. So, wenn du nicht weißt, welche Emotion du gerade spürst, die du nicht benennen kannst, dann bist du auf Autopilot. So, und deswegen haben wir gesagt, wir schlüsseln das mal ein bisschen auf, wir begleiten die Menschen dabei, wir geben denen theoretische Grundlage, wir lassen denen quasi eine Landkarte von sich selbst erstellen, in verschiedensten Situationen mit verschiedenen Übungen, um dann die Fähigkeiten zu geben, dass sie selbst regulieren können. Oder zumindest die Entscheidung dazu haben.
Ja, das Selbstverständnis ist ja ganz entscheidend, um auch sein Potenzial abzugreifen und in die Welt zu bringen. Weil sonst bist du vielleicht ein Ferrari ohne Benzin.
Richtig.
Ja, und es ist ja auch für einen selber ist es ja wahnsinnig hilfreich, wenn wir unsere dysfunktionalen Muster verstehen und dann dieser Aha-Effekt kommt, ach so, das ist es. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass wir uns auch vielerlei Hinsicht Illusionen irgendwo reingesetzt haben, die ja.
Voll, ich erlebe das so oft, also das Problem ist, wir kriegen das ja nicht beigebracht, weder von unseren Eltern, noch von unseren Lehrern, noch von irgendwem, wenn wir uns nicht anfangen, selber dafür zu interessieren. Aber hier sitzen so oft Patienten in Anamnese und sagen, ich habe mich so aufgeregt darüber und zeigen mir mimisch Trauer. Dann sage ich, aber sind Sie sicher, dass Sie sich aufgeregt haben? Ne, oder waren sie vielleicht traurig, nicht gesehen worden zu sein? Und dann geht's sofort los. Also dieses Verstehen, nee, ich bin nicht sauer, ich bin eigentlich traurig. Ich reagiere mit Trauer, weil das vielleicht gesellschaftsfähiger war oder in unserer Familie besser angesehen ist oder ich eine Frau bin und deswegen oder ein Mann bin und deswegen keine Schwäche zeigen darf. Die ganzen Bullshit-Glaubenssätze, die wir in der Gesellschaft kreiert haben, völliger Quatsch, aber die uns so einengen, das den Menschen zu geben, dass sie sich eben nicht in so einer Illusion aufbauen, wie sie zu leben haben, sondern über ihre eigenen Bedürfnisse, über ihre eigene Empfindung wieder zur eigenen individuellen Wahrheit kommen.
Ja, viele verwechseln vielleicht auch insofern die Emotionen, weil, wie du schon sagst, sie haben einen anderen Filter. Ja. Da kommt auch wieder so dieses Täter-Opfer-Ding, ne? Oftmals werden wir erstmal zum Täter, um dann eigentlich nachher das Opfer zu spielen. Die Frage ist nur, was ist das für eine Täterschaft? Wo haben wir vielleicht jemanden automatisch in den Kontext reingestopft, der uns aber dann eigentlich das dysfunktionale Muster beschert?
Richtig.
Ja, und du sagst jetzt eben das Beispiel Wut. Das finde ich insofern ganz schön, weil Wut ja eine unglaubliche Kraft ist, die uns wirklich nach vorne bringen kann oder uns zerstört.
Richtig.
Und unter der Wut liegt ja dann meistens auch die Trauer. Und die liegt ja meistens auch dann auf unserem spirituellen Herz, was dann letztendlich die Lunge ist. Die ist wiederum verknüpft mit dem Darm. Und deshalb sind viele Menschen tatsächlich, die diese Themen haben, auch mit einem sehr sensitiven Magen-Darm-System ausgestattet. Richtig. Ja. Und das finde ich wirklich wichtig, dass wir da auch einfach mal einen anderen Blick drauf machen und drauf werfen. Denn das sind aus meiner Sicht die Dinge der heutigen Zeit.
Ja,
vor 50, 80, 100 Jahren, da hatten wir andere Themen im Außen. Da haben Menschen sich natürlich andere Fragen gestellt. Aber heute ist einfach das, was den Menschen betrifft und mit was er sich auseinandersetzen muss, so viel tiefgreifender, insofern, dass man wirklich, man kann nicht im Außen, ja, man kann nicht irgendwie immer nur im Außen bleiben, sondern wir werden immer wieder auf uns selbst zurückgestoßen und versuchen dann natürlich vor den Türen der anderen zu kehren, damit es nicht ganz so schmerzhaft bei uns selber wird. Und ja, da gucken halt viele auch nicht hin. Und wenn du natürlich jemanden, der so nicht blicken will, mit diesen Sachen kommst, ja, der ist natürlich dann verloren in so einer Praxis. Der kann dann, der geht dann besser aber auch woanders hin und macht dann vielleicht schnell die To-Do-Liste fertig und bleibt da und wartet dann, bis das nächste Symptom sich zeigt, ne? Ja. Das ist,
es ist aber auch jedem, es ist jedes, darf jeder selber entscheiden.
Ja, klar. Du hast immer die Wahl.
Ich weiß ja nicht, was seine Aufgabe oder deine Aufgabe in deinem Leben ist hier. Wer bin ich, dass ich dich dazu jetzt überrede? Ich provoziere gerne, wenn so meistens Männer dann zu mir kommen und sagen, ja, Astrologie, Quatsch und so. Ach ja, wie ist es denn mit dem Mond und dem Wasser? Das ist ein Beispiel. Da gibt es noch ein paar andere, die ich gebe. Aber es ist definitiv jeder dafür verantwortlich und darf es auch selber entscheiden, den Weg mitzugehen oder sagen, nee, das ist völliger Quatsch, was du erzählst, renk mich einmal kurz ein und dann ist alles wieder gut. Mhm. Was ich jetzt nicht mehr mache. Ich habe früher viel Chiropraktik und so gemacht. Oder gib mir eine Infusion, dann wird es alles wieder gut. Ja, aber wenn du ständig krank bist, dann hat das nicht nur mit den Mikronährstoffen zu tun, die da nicht funktionieren, sondern dann ist das ein bisschen komplexer, das Ding. Wenn du das ganzheitlich von innen heraus verstehen willst und verändern willst, dann geht dieser Weg hier lang. Ja, und wenn nicht, dann müssen wir eben da lang gehen. Und da bin ich dann manchmal nicht bereit mitzugehen. Da sage ich, es gibt da draußen ganz viele Therapeutenkollegen, die vielleicht noch einen Termin frei haben, aber ich bin dann hier an der Stelle raus. Mhm. Weil es mir jetzt auch zu anstrengend ist. Ich würde gegen meine eigenen Werte, gegen meine eigene Überzeugung arbeiten müssen und dafür habe ich zu wenig Lebenszeit. Mittlerweile, ne?
Ja, genau. Das ist ein Weg, da muss man auch mal hinkommen. Und deshalb, das ist sehr wichtig, was du sagst, denn das ist ja häufig das, wir hatten eben das Thema übers Geben und Nehmen. Ja. Und auf der einen Seite ist man ja als Therapeut gerne bereit oder als Arzt gerne bereit zu geben. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Helfer, dieser Helferanteil ist ja auch bei den meisten verankert. Deshalb haben sie ja meistens auch diesen Weg gewählt, anderen Menschen zu helfen. Und trotzdem ist daran natürlich auch immer eine bestimmte Erwartungshaltung geknüpft. Zum einen selber die Erwartungshaltung geben zu müssen und bloß nicht so viel zu nehmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch dann das Thema helfen zu wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber das ist ganz wichtig, dass man sich selbst als Arzt, als Therapeut nicht kaputt macht, sondern dass man auch selbst entscheidet, möchte ich jetzt diese Energie, meine Energie aufwenden? Oder bin ich jetzt hier eine Langspielplatte und dem Patienten kann ich das noch 100-mal erzählen, aber eigentlich will der gar nichts ändern. Ja, dann ist es doch schöner, demjenigen auch ganz klar zu sagen, ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Ja. Der Nächste, ne? Dann gibt es Menschen, die haben ein bisschen mehr Platz. Und weißt du, das hat ja auch was mit Selbstliebe, nicht nur
voll
für uns zu tun. Und du hast eben gesagt, manchmal komme ich dann eben mit den Erkenntnissen von Mond und Einfluss auf die Erde, auf unseren Zyklus. Ich sag ganz gerne bei Menschen, die Beweise brauchen, sage ich, wie halten Sie es denn mit der Liebe? Ja, wie halte ich es mit der Liebe? Und da habe ich gesagt, ja, können Sie denn die Liebe beweisen? Sie lieben doch Ihre Kinder, Sie lieben Ihre Frau, Sie lieben Ihre Freundin oder Ihren Freund. Das ist doch auch nicht messbar. Ja, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, es ist aber nicht messbar, es ist was, was Sie beschreiben. Der eine hat die Skala, der andere hat die Skala, der eine nimmt so, der andere nimmt so. Und dann ist schon mal ein großes Denken oder ein großes Fragezeichen immer im Raum. Und dann sage ich, wie halten Sie es denn mit der Selbstliebe? So, und das ist natürlich dann was, da geht es dann schon mal ins Eingemachte. Und dann sind wir aber genau da.
Muss aber noch abgrenzen zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit.
Ja, das ist natürlich auch sowas, klar. Der Egomane, der hat eine andere Thematik mit der Liebe und Selbstliebe als jemand, der, sage ich mal, ganz anders auf sich schaut, ne?
Also, ja, es der ist Liebe auch ein geiles Thema. Da kann man fast eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Das ist, die meisten Menschen lieben ja gar nicht.
Ja, aber sie denken zu lieben, weil sie das so, ja, genau. Es sind Abhängigkeiten.
abhängig.
Es sind
wie mit dem Therapeuten. Ich kann ja dann voll Ja sagen, wenn ich Nein sagen kann. Ich kann nur dann richtig lieben, wenn ich hasse. Hassen kann. Das heißt nicht, dass ich das tun muss, aber ich muss es können. Ich kann mich nur dann wirklich hingeben, wenn ich mich auch abgrenzen kann. Und mit der Liebe, wenn ich heute Morgen auch eine Patientin da gehabt, dann sage ich, du bist mit deinem Freund zusammen und da gibt es ein bisschen Trouble. Kannst du denn sagen zu deinem Freund, ich kann auch ohne dich leben, ich kann sehr gut alleine klarkommen? Weil wenn du das nicht kannst, dann ist es ja keine Liebe, es ist Abhängigkeit. Dann brauchst du jemanden anderen, um überlebensfähig zu sein. Das ist ja keine Liebe. Liebe ist ja frei. Und das Gleiche ist mit dir. Bist du an Konditionen geknüpft? Magst du dich nur dann, wenn? Oder bist du komplett okay mit dir, egal was ist?
Ja, genau. Das ist aber ein wichtiges Element zur Gesundheit.
Voll, das ist die beste Kohärenz, die du machen kannst. Da kannst, legst du eine richtig geile HRV-Messung hin.
Ja, aber weißt du, genau das ist es ja schon, dass viele Menschen sich das nicht ehrlich beantworten können. Ja, ja? Und wir haben natürlich auch, wir sind ja auch so vielleicht ein Stück weit erzogen worden, dass es immer eine Bedingung gibt und immer eine Abhängigkeit gibt. Entweder kreiert man die selber oder man manipuliert sie oder man hält sich, sage ich mal, in dieser Thematik. Ja, auch wie eben diese verschiedenen Muster und diese verschiedenen Partnerschaften auch miteinander laufen oder diese verschiedenen Paare. Ja, das Opfer, der Täter, der Retter, die Prinzessin. Also die ganzen Archetypen kannst du ja von vorne bis hinten durchgehen. Und jeder von uns hat ja einige Archetypen in sich.
Ja.
Ja, also es ist wirklich spannend und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir vielleicht auch mal in der Medizin einen Ausbildungsgang hätten, wo genau das auch nochmal alternativ zusätzlich belegt werden kann, dass wir viel mehr verstehen, was wir über diesen Menschen oder über Menschen generell noch erfahren dürfen, um wirklich viel ganzheitlicher, allumfassender auch dieses große Thema der Emotionen und dieser, sage ich mal, ja, es ist ja manchmal auch ein Damoklesschwert, was über den Menschen schwebt, einfach zu verstehen.
Ja,
ich finde es großartig, dass du dieses, ja, dieses Ausbildungstool auch hast und wirklich auch Menschen, die daran interessiert sind, mehr über sich zu erfahren, dann auch wirklich ausbildest und ihnen Tools in die Hand gibst, sich selbst besser kennenzulernen und das ja letztendlich auch anzuwenden. Und vielleicht auch mit ihren Impulsen dann wiederum weiter in die Welt zu tragen. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ihr sehr viele Menschen bekommt, die da wirklich ihr Potenzial heben wollen und viel, viel mehr über sich selbst verstehen wollen.
Wir versuchen jetzt ein bisschen an, tatsächlich, das machen wir dann auch for free, an Lehrer zu gehen, also Multiplikatoren, die Menschen erreichen, die noch wenig verstrukturiert sind oder wenig verstrickt. Dass die zumindest das theoretische Wissen haben, ey, das ist jetzt Trauer, Trauer bedeutet das, das zeigt sich vielleicht so und so und das brauchst du, um das zu transformieren oder aus dieser Schwere rauszukommen. Das heißt, das würde Trauer sagen, wenn es sprechen könnte und so weiter, dass sie das ein bisschen spielerisch beigebracht bekommen. Das ist zumindest mein Herzenswunsch. Na klar kann man das auch im Verkaufsprozess, könnte man das nutzen, das ist aber nicht meine Intention, sondern mir geht tatsächlich um die Menschen. Weil sonst wird es schwierig da draußen irgendwann für viele. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein.
Schau, es hat sich ja in den letzten Jahren schon angekündigt. Also da, wo wir jetzt stehen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das war jetzt erstmal über die körperlichen Aspekte der chronischen Erkrankungen. Aber jetzt sind wir aus diesem, ich sag mal, körperlichen Teil raus. Jetzt geht's quasi in die feinstofflicheren Ebenen. Da müssen ja automatisch diese emotional-mentalen Themen kommen. Und wir haben ja nicht immer nur die eine Wurzel, sondern die Wurzel hat ja noch so viele Perspektiven. Die muss man sich ja auch anschauen. Das ist ja wie ein Schaufelrad, wo du immer wieder auf dein Thema gestoßen wirst. Ja, und dann wird natürlich immer wieder geprüft. Hast du es jetzt verstanden? Oder was hast du dir daraus kreiert? Oder wie geht es weiter? Ja, es ist ja nie vorbei.
Diese geilen Prüfungen, ne? Heldenreise, willst du es wirklich? Oder hier ist die Wurst, hier ist die Wurst.
Ja. Ja. Ja, aber das geht nur, indem man mutig voranschreitet und indem es auch so Pioniere gibt wie du, ja, die sich da hinsetzen und sagen, hey, lass uns was ausarbeiten, lass uns wirklich was kreieren, was die Möglichkeit bietet, dass Menschen einfach mehr über sich erfahren, um dann auch sage ich mal, leichter zu werden und dann wieder neue Ideen zu haben. Weil das sind ja alles Menschen, die haben ja auch Potenziale, die haben ja auch Ideen. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder mit seiner ureigenen Aufgabe hier auf diesen Planeten gekommen ist.
Jo.
Und das zu erfahren und dann zu wissen, wie kann ich denn meinen Beitrag leisten? Das ist eine der 7 großen Bedürfnisse, Beitrag zu leisten. Und viele wissen das gar nicht. Die haben diese Sehnsucht in sich, die wissen aber nicht, dass das genau in diese Richtung geht und dass sie das eben, und dann kommen wir wieder zum Anfang, krank macht, wenn sie eben das nicht erkennen oder ne, da nicht nachleben. Und deshalb, du hast auch die Lehrer angesprochen, wir könnten da wahrscheinlich noch viel, viel weiter sprechen. Das geht ja nicht nur um die Ausbildung der Therapeuten, Ärzte oder eben Menschen, Coaches, sondern es geht tatsächlich auch um die Ausbildung unserer Lehrer, die unseren Kindern was vermitteln.
Ja.
Ja, und die auch eine ganz andere, es müssten ganz andere Schulfächer geben, dass die Kinder lernen, wirklich ihre Stärken zu leben und mutig zu sein und vor allen Dingen diese Besonderheit auch zu leben. Und die heutige Schule oder auch die Schulzeiten, die wir damals durchgemacht haben, da ist alle, ja, jeder ist durch den gleichen Trichter geschoben worden. Der eine ist dann in die Hauptschule, Realschule, Gymnasium und dann ging es dann irgendwie weiter. Also das war ja alles vorgefertigt.
Ja.
Ne, da war nichts mit Individualität. Wenn du die Mathe nicht verstanden hast, hast halt Pech gehabt. Also das ist, sind so, ja, ich habe Mathe auch nicht verstanden, habe trotzdem was geschafft.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, weißt du, wann ich wirklich richtig Bock auf Zahlen bekommen habe, das war dann, als ich mich der Numerologie zugewendet habe. Das war aber dann schon nach meinem Abitur. Ich habe das immer so ein bisschen nebenher, auch schon in der Schulzeit immer wieder geguckt, aber ja, irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ich und die Zahlen, wir sind doch Freunde.
Ja, jeder muss halt seinen Zugang dazu finden, zu dem Thema, ne?
Mhm.
Das heißt nicht, weil du irgendwelche komischen, nichts unsinnigen Gleichungen lösen musst. Das kann sein, wenn du Ingenieur werden willst, dann ist das vielleicht hilfreich, aber nicht für jeden. Ne? Und ich habe dann irgendwann meinen Zugang zu Zahlen über Verhältnisse. Ich denke ja immer in Verhältnissen in meinem Kopf. Ich habe da mal einen Podcast drüber gemacht. Also jeder hat seine eigene Art zu denken. Einer denkt in Bildern, andere denkt in Worten, andere denkt in Farben. Ich denke in Verhältnissen. Auch wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, sage ich, ich gleiche es immer mit den Elementen ab. Stimmt das? Passt das? Ist das zu viel für die Leber? Kriegt ihr das entgiftet? Warum? Die Genetik? Passt das zu dem, was er macht, was er isst? Nee, passt nicht. Diese Verhältnisse. Und auch passt die Emotionen, wie ist die Energie verteilt untereinander? Mhm. Das ist meine Art, in dieses Thema Zahlen oder Mathematik einzutauchen. Ne?
Deshalb bist du auch genau richtig in dem, was du tust. Ja, allumfassend, achtsam, verbindend, als Lehrer, aber auch als Schüler und eben in dem Pionierwesen, das wir jetzt brauchen, um die nächste Ebene hier zu bespielen und ganzheitliche Gesundheit eben auch noch neu zu leben. Tobias, am Ende einer, sage ich mal, Podcast-Folge freue ich mich immer darauf, wenn ich die Frage eines inspirierenden Buches stellen darf oder einer Inspiration, wo du sagst, hey, das könntet ihr euch anschauen, da kriegt ihr auf jeden Fall mal was mit, was man ja gebrauchen kann. Für sich, für seine Behandlung, für seine Selbstentwicklung, für sein Potenzial.
Eigentlich würde ich jetzt die Bibel sagen, unabhängig vom religiösen Kontext, spielt gar keine Rolle dabei. Es ist das beste Buch für Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt sogar einen großen Speaker, Alexander Christiani, Storytelling, der immer das Johannesevangelium zitiert und ein bisschen umgeschrieben hat auf seine Story, weil er sagt, das ist das Buch, wo am meisten Persönlichkeitsentwicklung und Regeln, wie die Menschheit, wie die Erde funktioniert, drinsteht, wenn man es versteht und nicht so auslegt wie die Kirche, mit der ich nichts zu tun habe. Ich will aber noch ein zweites geben, weil ich weiß, dass nicht alle mit der Bibel was anfangen können und die ist ja auch relativ dick. Es gibt ein Buch, das heißt Die 4 Versprechen von Don Miguel Ruiz. Darum geht es also um Kommunikation zu vereinfachen. Ne? Und ich kann das kurz erklären. Das erste Versprechen heißt, verwende dein Wort mit Bedacht gegenüber dir selbst und anderen Menschen. Also wie sprichst du mit dir und wie sprichst du mit anderen Menschen? Ist das wertschätzend? Ist das liebevoll? Ist das für die produktiv? Ist das sinnvoll? Ja, das zweite Versprechen ist, nimm nichts persönlich. Ja, hat mit dir nichts zu tun, wenn dir jemand was sagt. Gar nichts.
Mhm.
Wenn du es persönlich nimmst, machst du das zu deinem. Das ist es aber nicht.
Mhm.
Das dritte ist, interpretiere nicht. du weißt nicht, wie dein Gegenüber das meint. Du hast vielleicht eine Vorstellung und dann denken wir oft, das ist so. Nein, das hat weder mit dir zu tun, noch weißt du, wie das genau gemeint war. Ne, du guckst durch deine Brille, du hörst durch deine Brille, wenn, ne, und dann bist du sofort im Film. Nein, so ist das nicht. Mhm. Und das Vierte ist, man soll immer alles dafür tun, diese drei ersten Punkte umzusetzen. Und dann ist, glaube ich, viel Frieden auf der Welt und jeder bleibt ein bisschen mehr bei sich. Ne, auch wenn eine Wut, keine Ahnung, wenn jemand vor dir ausflippt, hey, haben mit mir nichts zu tun. Ich kann dich trotzdem in den Arm nehmen, weil ich sehe dich, aber das ist nicht meins. Mhm. Eine funktionelle Abgrenzungsfähigkeit gepaart mit Empathie und ich gehe mit offenen Armen auf Menschen zu. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, dieses Buch. Und vielen anderen auch.
Das glaube ich. Das ist vor allen Dingen auch eine, ja, es ist eine Herausforderung, nicht alles persönlich zu nehmen. Ja,
ja, ja, voll, und, voll.
Ja, weil es sind ja immer die Trigger, wo man denkt so, was ist das denn jetzt? Ja.
Ja? Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn du dir das persönlich nimmst, weil das sind einfach Themen, die du dir selbst nicht erlaubst oder die gerne loswerden wollen würdest. Eins von beiden, immer.
Ja, es ist immer so ein schönes Fehlermanagement, ja, wo man einfach sagen kann, Mensch, das ist so eine Prüfung, die habe ich nicht gebeten, aber trotzdem ist sie willkommen. Ja. Genau. Also das ist ja das Schöne. Wenn man sich ganz konsequent mal darauf einlässt. Ja, und die Impulsivität rausnimmt und sagt, hey, super, das ist hier mein Leben, das sind alles Statisten, wunderbar, ihr macht ein tolles Spiel, danke. Kann ich jetzt mal ganz ungefiltert schauen, was hier wirklich der Fokus bei mir ist? Ja. Das ist, also das macht auch Spaß, muss ich sagen. Ich meine, man kriegt es vielleicht nicht immer konsequent so hin, ja, aber man wird immer besser.
Genau.
Ja. Tobias, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ich sehe gerade, du weißt, ich liebe die Zahlen. 1:11, ich glaube, das ist perfekt.
Besser geht's nicht. Ich danke dir sehr für die Einladung und danke für deine Arbeit.
Ja, ich danke dir für deine Arbeit und ich freue mich in Zukunft. Wir machen auf jeden Fall mal noch eine Podcast-Folge zum Thema Liebe, das finde ich ganz spannend.
Okay, gern.
Wenn du magst.
Gutes Jahr. Ja.
Danke dir.
Alles klar.